ist eigentlich auch heute im Gottesdienst, das läuft eigentlich so wie bei uns im Leben, es kommt häufig ganz anders, als man sich gedacht hat, das macht aber nichts. Ja, also wir haben heute ja den ersten Sonntag im Jahr und traditionellerweise am ersten Sonntag im Jahr schaut man die Jahreslosung an. Und ich habe mal so gefunden, wo kommt das eigentlich her mit den Jahreslosungen? Ich weiß nicht, wer das gerade weiß. Sie weiß gerade, seit wann gibt es Jahreslosungen? Sie hat es gewissen. An Helmer. Wie? 1700, okay. Wer hat noch etwas gesagt? 1795. Okay, also das sind wahrscheinlich die Herrnhuter-Losungen, aber die Jahreslosungen, die haben interessanterweise nichts mit dem zu tun. Spannend. Die Jahreslosungen gibt es seit 1930, wo damals ein süddeutscher Pfarrer namens Otto Riedmüller, der hat gesagt, wo die Nationalsozialisten oder aufgestiegen sind und immer mehr Parolen von den Nazis gekommen sind, hat gesagt, und wir wollen dagegenheben mit Bibelwort. Und seit 1930 gibt es Jahreslosungen. Ganz, ganz spannend, genau. Jetzt heute am Morgen schauen wir natürlich nicht die von 1930 an, sondern die von 2024. Oh, genau. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, als ich das angeschaut habe, noch im letzten Jahr, dachte ich, ja, wo fangen wir da an? Ich mag mich noch erinnern, irgendjemand bei uns im Studium hat seine Bachelorarbeit irgendwie über die Bedeutung der Liebe in der Bibel schreiben. Hat der Professor gesagt, nein, das kannst du vergessen. Es ist viel ein breites Thema, du musst viel mehr zuschneiden, dass du eine Arbeit darüber schreiben kannst. Es ist zwar eine einfache Aussage, oder? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist eine einfache Aussage. Jedes Kind versteht es. Und gleichzeitig ist sie so tief in der Bedeutung, so schwierig in der Umsetzung, dass alle menschliche Weisheit nicht ganz die Tiefe erfassen können, was das heisst. Alles, was ihr tut, alles geschehe in Liebe. Und ich denke, also mir ist es so gegangen, euch gerade wahrscheinlich auch so, wo ihr darüber nachdenkt, also ganz alles in Liebe mache ich schon nicht im Alltag. Vieles hoffentlich, aber ganz alles, oder? So ein Stich ins Gewissen. Weil jeder weiß natürlich, auch wenn man jetzt wieder auf die Straße geht, sagt, ja, natürlich, alles in Liebe machen, ganz klar, ich meine, das Thema Love, oder, das unterschreibt jeder. Aber in der Umsetzung, da hapert es einfach. Darum leben wir in einer zerbrochenen Welt, oder? Das ist übrigens ein super Thema, wenn es ja im dritten Advent, wissen Sie noch die Felswand, wo kann man einhängen, oder? Bei welchem Thema? Also, dass jeder findet, Liebe ist gut und wir sollen lieb zueinander sein, aber dass wir in einer zerbrochenen Welt leben, wo wir nicht aus uns heraus schaffen, das umzusetzen. Das ist natürlich ein super Einstieg, um darüber zu reden, dass wir eine Hilfe haben, die von außen in die Welt gekommen ist. Oder? Also einfach zum Sagen. Also das höhere Ziel von der Liebe in allem, was man tut, das gilt nicht nur dort, wo es noch am ehesten, am einfachsten umzusetzen ist, aber auch dort manchmal schwierig, in der engsten Familie, in die Verwandtschaft, oder? Ihr habt jetzt die Festtage hinter euch. Ich weiß nicht, ob alles immer harmonisch war. Aber es gilt auch für den Bettler auf der Straße, für den unehrlichen Politiker, dem mit Liebe gegenübertreten. Beim Arbeitsplatz, an einer Person, die man überhaupt nicht ausstehen kann, tut alles in Liebe. Leute, die uns verspottet wegen Glauben oder alle, die uns verachtet, ablehnen, hassen, blöd finden, auch da gilt es, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Wir sind am 27. Dezember sind wir nach Deutschland gefahren und kurz bevor wir am Ziel angekommen sind, das ist also wirklich irgendwie 5 Minuten vor dem Ziel, da, es hat mega fest geregnet, es war dunkel, es hat Umfahrungen gehabt, Baustellen, es war unklar gewesen, wie was wo. Auf jeden Fall habe ich dort einen abgeschnitten im Kreisel und einen hat voll auf die Klötze müssen, auf die Bremse. Und dann, okay, gut, darum passiert mal, der perfekt Auto fährt, werfen den ersten Stein. Auf jeden Fall fahren wir weiter und irgendwann stelle ich fest, der fährt mir nahe. Und dann bin ich so ein bisschen nervös geworden und dann habe ich abgebogen und bin auf eine Tankstelle raus, um mich ja schon orientieren, wo wir eigentlich hin. Und dann kommt das Auto links neben uns an, in einem Vollkaracho, voll auf Bremse. Einer steht raus, so ein vollbärtiger Mann, kommt aus dem Auto, knallt die Tür zu, läuft Wut im Brand zu mir, zum ja, zu der Fahrerseite. Ich lasse ein bisschen die Scheibe runter. Und der wirft mir also alles an den Kopf, wo so, ja, so in der Pausenplatzsprache gängig ist. Und in dem Moment, also es war natürlich ein bisschen Überforderung gewesen, aber so mit ein bisschen Abstand habe ich festgestellt, auch dort gilt es, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Wie reagiere ich dann? Und ich habe, weil es einfach so ein bisschen meine Art ist, habe ich da deeskaliert und so. Und es ist gegangen. Zum Schluss konnte ich ihm dann sogar noch einen schönen Abend können wünschen. Er hat mir auch, das wäre unvorstellbar gewesen, noch 2-3 Minuten vorher. Ich habe echt gedacht, der ist parat für eine Schlägerei, wirklich. Wirklich, also ich glaube, der hätte es darauf ankommen lassen, wenn ich ausgestiegen wäre. Ja, alles, was ihr tut, tut in Liebe, gerade in den schwierigsten Momenten, gerade in dem Moment, wo man es vielleicht auch nicht sieht, oder wo man überrumpelt wird. Jetzt allgemein ist ja so eine Schwierigkeit, wenn man so einen Vers aus der Bibel rausgreift, gilt auch für eine Jahreslosung, ist die Gefahr, dass man den Kontext verliert. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, von da, das steht im 1. Korintherbrief 16. Okay? Das heisst, es sind 16 Kapitel schon geschrieben von Paulus, bis er dort ankommt. Und darum wollen wir auch den Kontext beachten, weil wenn man das nicht macht, das ist allgemein nicht ein guter Rat fürs Bibellesen, wenn man so einfach einen Vers rauspickt. Es ist häufig wichtig, in welchem Kontext steht es. Da ist einerseits wichtig zu wissen, dass der Paulus häufig seine Briefe abschließt, indem er wie nochmal so die wichtigsten Statements, sage ich mal, nochmal aufgreift und nochmal verdichtet. Schließt so oft mit Ermahnungen ab, wobei Ermahnung ist ein bisschen, es tönt so negativ, vielleicht wäre Aufruf ist vielleicht fast besser formuliert. Ermahnungen tun so nach erhobenem Zeigefinger. Und fast so wie ein Heerführer, der so seine Truppen anführt beim letzten Kampf oder letzte Ansprache vor dem Kampf, da hat der Heerführer so die Eigenschaft, klare, eindeutige Anweisungen zu geben. Also ich habe schon etwas aus der Geschichte, zum Beispiel der Napoleon. Ich habe gehört, ich habe es leider nicht im Internet nirgends verifizieren können, ich habe gehört, der Napoleon hat immer 4 Sekretäre eigentlich dauernd beschäftigt mit seinen Aufträgen und Anweisungen und Befehlen, die er erteilt hat. Weil er so viel und klare und detaillierte Anweisungen gab. 4 Leute, die dauernd mit dem beschäftigt sind, das in Brief zu fassen etc. Und auch der Paulus fasst eben bei dem Kapitel 16 die wichtigsten Gedanken einmal kurz und prägnant zusammen. Und das Tolle ist, das spricht nicht nur zu den Korinther, sondern es spricht auch zu uns heute im Leimental. Und ich habe mich dazu entschieden, einfach den Vers vorher noch zu nehmen. Und das wollen wir anschauen. Ich lasse das jetzt einmal einblendet, die beiden Verse, dass ihr wirklich euch einprägen könnt. Dort heisst es im 1. Korintherbrief 16, Vers 13 bis 14. Seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Es kommen dann nachher noch ein paar Verse. Der Brief hört nicht genau mit dem auf, aber es ist etwas vom Letzten. Also die Jahreslosung, der Vers 14, ist eigentlich der letzte Baustein von einer 5-teiligen Liste. Jetzt, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht. Es gibt Leute, die sind auf der Suche nach der perfekten Gemeinde. Ich habe das letzte Mal mit jemandem geredet. Und dann habe ich gesagt, also wenn du die perfekte Gemeinde findest, dann geh nicht dort hin, weil spätestens wäre sie nicht mehr perfekt. Oder also jede Gemeinde hat ihre Probleme. Aber ich denke, es gibt auch noch ein gewisses Spektrum. Also es ist nicht schwarz-weiß. Und jetzt die Korinther, die sind tatsächlich weit davon entfernt gewesen, eine perfekte Gemeinde zu sein. Ja, die hatten Probleme in diesem Korinth. Das Korinth war eine florierende Weltstadt. Ich weiß nicht, wer mal dort war, vielleicht mal auf einer Griechenlandreise. Das ist ganz spannend, es gibt noch viele Ruinen, die man anschauen kann. Und die sind dort, die Gemeinde ist relativ, ja, die ist frisch gewesen. Es hat viele Neubekehrte gehabt, Leute, die noch nicht so lange im Glauben waren. Und Paulus, als er weitergezogen ist, hat er dann halt müssen hören, ja, was so berichtet wird von dieser Gemeinde. Und da ist doch einiges aufgekommen. Und ein paar Probleme, um einfach das rasch auflisten, eben sie sind dort ganz klar als Weltstadt unter dem Einfluss, eben häufig auch negativen Einfluss von römischen und korinthischen Werten gewesen. Sie haben sich gegenseitig verurteilt aufgrund von ihrem sozialen Status. Also die Armen sind vernachlässigt worden, die Reichen haben es besser gehabt. Anstelle, dass sie, ja, gemeinsam in einer der Glaube ist. Sie haben falsche Theologie teilweise gehabt, Irrlehren. Es hat ein paar gegeben, die gesagt haben, nein, Totenauferstehung kann gar nicht, das kann es gar nicht geben. Wo dann der Paulus hat müssen aufräumen und sagen, hey, wenn es keine Auferstehung gibt, dann macht das ganze Evangelium keinen Sinn. Es hat Habgier gehabt, sexuelle Sittenlosigkeit, wo der Paulus sagt, hey, das passiert noch nicht einmal bei den Nicht-Christen, was ihr da macht. Sie sind unter der Gefahr vom Götzendienst gestanden, haben sich teilweise selber für etwas Besseres gehalten als der andere. Auch beim Abendmahl haben die Armen, die Sklaven, die dann dazukommen wollten, dann müssen feststellen, ah, die Reichen, die haben schon alles aufgegessen, es hat sogar im Abendmahl Probleme gegeben. Genau. Und über all diese Probleme und noch mehr schreibt ja der Paulus in dem 1. Korintherbrief und bindet den Sack dann zu, unter anderem mit diesen 5 Aufrufen. Sind wachsam, haltet unbeirrbar am Glauben fest, sind mutig, sind stark und lasst euch allem, was ihr macht, von der Liebe bestimmen. Und das werden wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Jetzt seid wachsam, oder? Ist ja die Frage, ja, wo muss man denn eigentlich wachsam sein? Wachsam sein muss man dort, wo Gefahren herrschen, wo es gefährlich ist. Vielleicht ist es eine offensichtliche Gefahr oder vielleicht ist es eine Gefahr, die erst im letzten Moment kommt. Oder eine schleichende Gefahr, wo man vielleicht im Nachhinein hätte feststellen können, oh, die gibt es ja, aber die hat sich so angeschlichen. Genau. Wachsam sein, was schwingt da alles mit? Da schwingt Warten mit. Oder? Wenn man wachsam ist, muss man mal warten, man muss ausharren, man muss aufmerksam sein. Ein Wort, das häufig damit verbunden ist, ist der Wächter. Oder? Der Wächter in der Nacht, früher, oder, wo die Heerlager, wenn die Soldaten geschlafen haben in der Nacht und man musste schauen, dass das feindliche Heer nicht einbricht, da hat es natürlich Wächter geben, auch in der Nacht, die schauen und würden Alarm schlagen, falls der Feind kommt. Und ich bin zwar nicht im Militär, aber kann man sagen lassen, von denen, die im Militär waren, die mussten wachstehen. Da musst du einfach viel warten und warten und noch mehr warten und ausharren mit kalten Händen. Und du musst gleich irgendwie aufmerksam sein, du kannst nicht die ganze Zeit am Handy sein, das geht ja auch nicht. Genau. Und über viele Jahrhunderte sind übrigens die Wächter, das war unter Todesstrafe gestellt, wenn man einschläft auf dem Wachposten. Das ist etwas vom Schlimmsten, was sie machen konnten. Weil was passiert, wenn der Wächter schläft? Der Feind kommt und niemand hat damit gerechnet, mit dieser Gefahr. Es hat müssen funktionieren. Und so sagt der Paulus auch, hey, ihr müsst wachsam sein. Ist jetzt nicht eine Wachsamkeit, wo wir ausstehen und uns die Hände abfrieren, so wie ein Soldat, sondern es geht um geistliche Wachsamkeit. Was heisst es? Der Feind kommen, also gesehen kommen, parat zu sein. Es gibt ja ganz viele Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, zum Beispiel das von der törichten Jungfrau, oder? Die gesagt hat, ah, komm, wir könnten noch ein bisschen schlafen. Aber dann hat es die anderen gegeben, die gesagt haben, nein, wir müssen schauen, dass wir genug Öl haben, weil wir wissen nicht, wann der Bräutigam kommt. Und die nicht wachsam waren, die haben nicht ein gutes Ende erwartet. Geistlich wachsam sein. Das Gegenteil ist geistliche Schläfrigkeit. Denke an das, kennen wir wahrscheinlich alle, wenn sich so ein gewisser Trott einschleicht. Vielleicht eine gewisse vermeintliche Routine, wo man sagt, doch, komm, auf dem Level will ich jetzt bleiben. Aber dann kann man wirklich zunehmend schläfrig werden. Man kann also seine Wachsamkeit, seine geistliche Fitness auch verlieren. Dabei sollte eigentlich geistliches Wachstum, oder Wachstum heisst, es geht bergauf. Man sollte eigentlich nie zufrieden sein mit dem Level, wo man jetzt gerade ist, sondern mehr arbeiten, mehr zu Gott gehen. Und natürlich, was Korinth betroffen hat, oder sie hatten den Kontext gehabt von dem Römischen Reich, von dieser Weltstadt, von all dem Götzendienst, sie haben die anderen Götter gehabt, etc. Auch wir, das wissen wir alle, ich sage es auch häufiger, stehen natürlich auch unter dem Einfluss von der Gesellschaft. Das ist einfach so. Ich bin nicht einer von denen, der da die Scheuklappe macht und sagt, jetzt müssen wir da unser Grüppli sein und dann und dann einfach warten und hoffentlich kommt Jesus bald. Wir haben ja schon den Auftrag zum Rausgehen, aber wir müssen uns bewusst sein, wir prägen nicht nur das gegen raus, sondern wir werden auch prägt von dem, was uns aussen erwartet. Es gibt das berühmte Bild im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 5,8, wo der Petrus sagt, seid besonnen, seid wachsam. Warum? Denn euer Feind, der Teufel, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Auch da ist wieder der Petrus ermahnt zur Wachsamkeit. Und darum wird ja die Gemeinde als Herde beschrieben, oder? Schafe, die in einer Herde sind, ist viel schwieriger, dass mal ein Raubtier kommt und eins rauspickt. Aber bei einer Herde, wo eins irgendwie abseits steht, da ist es viel einfacher für den Widersacher, für den Teufel, um jemanden zu überraschen. Also ein weiterer Grund zu vielen, warum die Gemeinde allgemein eine Idee ist oder etwas ist, was die Bibel sehr, sehr gut findet und von uns will. Ja, der Satan hat einen Plan, er will uns fallen stellen, er will uns dann verwischen, wenn man nicht damit rechnet. Jesus im Garten hat was zu den Jüngern gesagt? Er hat gesagt, wachet und betet. Wachet und betet, aber er sagt noch etwas weiter, er sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das finde ich ja ganz spannend. Wir wissen ja, die Jünger, die haben es einfach nicht geschafft, die sind immer wieder eingeschlafen. Und was ist nachher gekommen? Der Petrus hat Jesus verleugnet. Und ich glaube, es hat wirklich auch damit zu tun, dass er nicht parat war, dass er nicht wach war, dass er nicht geistlich wach war, parat für das, was kommt, und ist dann auf dem falschen Fuß verwutscht worden. Darum vielleicht jetzt gerade am ersten Sonntag vom 24. Geh mal bei dir selber über die Bücher. Es hat ja schon letzten Sonntag, wo der Martin predigt hat, hat es auch schon damit zu tun gehabt. Prüf dich selber, was sind deine Gewohnheiten, was sind Muster, die dieser Wachsamkeit ja, vielleicht einen Riegel vorschieben. Es gibt gute Muster, es gibt schlechte Muster, gute Einflüsse, schlechte Einflüsse. Was und wem setzt du dich aus? Also die Frage gilt mir genauso. Ich bin nicht irgendwie jetzt viel weiter als ihr. Auch ich muss mir die Frage regelmäßig stellen. Was setze ich mich aus? Wem setze ich mich aus? Und was müsste auch nicht sein? Dann als zweiter Punkt, fest im Glauben stehen. Haltet unbeirrbar am Glauben fest. Und ich glaube, das hat eine zweifache Bedeutung. Erstens mal heisst es zum Glauben stehen. Zum Glauben mit allem, was da dazugehört, oder? Jesus hat das Fundament gelegt von dem Tempel. Er hat die Lehre, wo wir daran glauben, den Jünger weitergeben. Die Apostel haben die Lehre auch den Gemeinden weitergeben. Bis heute lesen wir davon, auch durch die Briefe. Zum Glauben steht der rechte Lehre. Aber auch der Tatsache, dass nur der Glaube gerecht macht. Oder im Römerbrief heisst es, durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade, wo jetzt Grundlage vom Leben ist. Freien Zugang zu der Gnade, wo Grundlage vom Leben ist. Und die Gnade ist unverdient. Es wird sich immer einschleichen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen es irgendwie verdienen. Auch da, mir ist bewusst übrigens, da die paar Aufforderungen, das tönt sehr danach nach, oh, da gibt es etwas zum Leisten, sehr gut, da bin ich dabei. Auch da wollte ich euch im 24. mitgeben, wir haben freien Zugang zu dieser Gnade, das ist unverdient, aber wir haben eine Verantwortung dazu, daran festzuhalten, darin zu wachsen, in Gottes Gegenwart zu bleiben. Das Gegenteil davon ist, ja, fallen, oder, umkehren, vom Weg abkommen. Der Paulus ermahnt Korinther, er sagt, wer also meint, er stehe fest und sicher, heißt dann, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Also soll sich, zu Wachsamkeit gehört auch dazu, nicht irgendwie zu denken, jetzt bin ich da in einer sicheren Zone, ich bin auf einer Flughöhe angekommen, wo mir nichts passieren kann, geistlich. Wer meint, er steht fest und sicher, auch der schaut, soll schauen, dass er nicht zu Fall kommt. Es gibt keine Garantie, immer standhaft zu sein. Man liest in den Medien, auch in christlichen Medien, leider immer wieder von Leuten, ja, auch in der freikirchlichen Szene von Leuten, wo man denkt, oh, das sind so super Christen oder so super Pastoren, was weiß ich alles. Und nachher kommt dann irgendetwas ans Licht und alle sind mega schockiert und niemand hat es gesehen und überhaupt. Und dann denke ich mir, sehr schade einerseits, aber diesen Leuten wird auch ein Platz zugesprochen, wo nur Jesus sollte haben. So dass, oh, das ist es und der und überhaupt. Da habe ich schon selber von vielen Leuten gehört, die enttäuscht worden sind. Und ich hoffe, dass ich nicht so einer bin, der sagt, oh, der macht alles perfekt und super. Nein, also auch ich soll schauen, dass man fest und sicher steht. Dass man nicht zu Fall kommt. Im Hebräerbrief, da heisst es, dass man nicht entschieden genug an der Botschaft festhalten können, die wir gehört haben. Man könnte nicht genug festhalten. Man könnte nicht genug festhalten, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Jetzt, wir wohnen ja in Ettingen, das heisst, ich weiß nicht, wer mit dem Tramli ab und zu unterwegs ist. Wir kommen in den Genuss von einer Baustelle, sagen wir es mal so. Und bei einer Baustelle gibt es ja, es gibt leiselige Werkzeuge, aber es gibt auch viele laute Werkzeuge. Und ich habe das Büro, also ich, besonders wenn ich lüfte, ist es so, als hätte ich einen Presslufthammer neben den Ohren teilweise. Zum Glück gibt es ein Noise Cancelling. Und ich habe festgestellt, es gibt ja so Geräte, die man braucht, um Löcher in den Boden zu rammen. Und das sind so hydraulische Hammer, die so pam, pam, immer noch tiefer, wo so ein Gewicht runterfällt und ein Loch in den Boden rammt. Und dann habe ich irgendwie so das Bild gehabt, so die biblischen Wahrheiten am Glauben festhalten, heisst, sich eigentlich das immer und immer und immer wieder zu verinnerlichen. Einmal gehört. Super. In diesen Genuss kommen jetzt die, die es über die Webseite gehört, den Spruch nicht gehört haben. Gut. Und dann einfach noch ein Letztes zu diesem Punkt. Es hat ein bisschen damit zu tun, was wir auch Ende Januar anschauen wollen, in einer Predigtserie. Da soll es über die Liebe zum Bräutigam gehen. Das ist so ein Bild, das uns auf der Retrette mega beschäftigt hat. In der Offenbarung wird ein Brief geschrieben an Ephesus, wo Jesus dieser Gemeinde sagt, ein Vorwurf muss ich dir doch machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich noch, wie es damals war? Heißt es, wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und mach es wieder so wie am Anfang. Also das fürs 24. ein Neustart. Wenn du vielleicht feststellst, hey, meine Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Jesus ist nicht mehr so, wie sie mal war. Ich habe ihn mal mehr geliebt. Es gibt immer Platz für Umkehr. Auch heute im Abend mal super Gelegenheit, um einfach das Commitment wieder zu erneuern. Genau. Jetzt noch zu seid mutig und seid stark. Für all die, die vielleicht mal so ein Postkärtchen bekommen haben, wo das draufsteht, es ist so ein Zitat aus dem Josua 1,6, wo es auch heisst, hey, sei mutig und stark, kommt einem gerade ein bisschen das in den Sinn. Und es ist ganz interessant, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, also in die Wortbedeutung, was nicht gemeint ist mit seid mutig und stark, ist so etwas Menschliches, Heldenhaftes. Dass der Paulus sagt, so Jungs und Mädels, also jetzt reissen euch mal zusammen, sind jetzt endlich mal mutig und sind stark. Das ist das, was man irgendwie im ersten Moment hört. Aber das, was uns festmacht im Glauben, ist ja nicht unser eigenes Heldenhaft, oder? Sondern es ist die Kraft von Gott, die in den Schwachen mächtig ist. Es ist die Kraft von Gott, die in den Schwachen mächtig ist und bewirkt, dass wir mutig und stark sein können. Wir sehen es ja an Petrus, oder? Der Petrus hat verleugnet, aber wo er den Geist Gottes bekommen hat, da ist, hat man irgendwie gedacht, hey wow, da ist ein 180 Grad anders. Der Paulus braucht das Bild vom geistlichen Wachstum. Wir starten als Babys. Er sagt ja teilweise, hey, ich will nicht immer nur mit Milch zu euch kommen, sondern ich will, dass ihr erwachsen werdet im Glauben. Auch das, finde ich, schwingt mit, seid mutig und seid stark. Es verbinde ich sehr mit Wachstum, verbindet mit reifer werden. Und Wachstum passiert dort, wo wir am Rebstock verbunden sind, wo wir mit Jesus verbunden sind. Und da bin ich überzeugt, wenn wir das sind, bei der Quelle, dann ergibt sich der Rest eigentlich von selber. Und so kommen wir ja noch zum letzten Punkt, wo wir ja schon angefangen haben. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Die Liebe ist im Prinzip das Wort, oder das hat so eine Bedeutung. Es ist im Prinzip ein Sammelbegriff von allem, was man muss beachten oder soll beachten, was das Zwischenmenschliche und das die Liebe zu Gott angeht. Im Römerbrief heißt: Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und in dem berühmten Text, oder, das Hohelied von der Liebe, wo häufig an Hochzeiten predigt wird, oder da lesen wir, wo es zum Schluss heißt: Und hätte ich die Liebe nicht, oder, dann wäre alles für nichts. Glaube ohne Liebe zerstört, verletzt, wird fanatisch. Und in Korinth fehlt genau das. Oder? Wenn sie die Liebe hätten, dann würden sich viele Probleme, die sie gehabt hätten, würden sich erledigen. In allem, was ihr tut. Die Korinther mussten massiv über die Bücher. Ich weiß gar nicht, wie es dann hätte gehen müssen. Stell dir vor, ich würde Briefkasten leeren und ich hätte einen 16 Kapitel Brief von Paulus drin, so den Brief ans Leimental. Ich glaube, ich müsste mehr als einmal leer schlucken. Und dann in allem, was ihr tut, oder? Sie haben massiv über die Bücher müssen, es hat sich zum Guten gewendet. Auch du im 24. Auch nochmal die Ermutigung. Geh mal über die Bücher. Wo kannst du etwas verändern in deinem Leben? Ja, das Hohelied von der Liebe, ich habe es gerade nochmal rasch überflogen. Ich zitiere es jetzt nicht ganz, aber ich finde es einfach so faszinierend, wo er einfach sagt: Wenn ich in Zungensprache reden könnte, aber die Liebe nicht hätte, dann wäre das wie ein tönendes Erz oder wie so eine klingende Schale, so eine Klangschale. Es macht zwar einen Ton, aber es hat keinen Inhalt. Wenn ich die prophetische Rede hätte, alle Geheimnisse wüsste und ich alle Glauben hätte, dass ich die Berge versetzen könnte, aber ich die Liebe nicht hätte, dann wäre alles für nichts. Wenn ich alles, mein Hab und gute Arme würde geben, aber keine Liebe hätte, es würde mir nichts nützen. Und ich habe einen Abschluss, zum Abschluss wollte ich euch noch kurz ein paar Sätze aus meinem Kommentar vorlesen, die ich zu dem gefunden habe. Und ich habe gedacht, anstelle, dass ich es umschreibe, wollte ich es einfach vorlesen. Es ist ein Kommentar von Gordon Fee, vom New International Commentary on the New Testament, sehr empfehlenswert. Lasst das auf euch rasch wirken. Gott wird verherrlicht, wenn Menschen in Liebe handeln. Wenn sie das Wohl anderer an die erste Stelle setzen und Gott in einer Weise verehren, die seinem eigenen Charakter entspricht. Selbst aufopfernde Liebe ist das Modell, das Christus uns gegeben hat und der Schlüssel zur Gesundheit und zum Wachstum seiner Kirche, und zur Reifung des Einzelnen als auch der Gesellschaft. Die christusähnliche Liebe ist eine grundlegende Erscheinungsform der erneuerten Menschheit Gottes. Das Zeichen dafür, dass Gottes Werk in uns bereits begonnen hat, sich zu offenbaren. Wir haben ja im 24 als Gemeinde einen Schwerpunkt aufs Evangelistische, aufs Missionarische. Und da wollte ich einfach Mut machen. Nehmt die 5 Punkte mit aus dem 1. Korintherbrief 16, Vers 13 und 14, also natürlich auch alles andere, was im Korintherbrief steht. Die 5 Punkte für uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Weil wir müssen uns bewusst sein, wo im Reich Gottes Grosses passiert. Das sind Versuchungen nicht weit, das sind Anfechtungen nicht weit. Und mir hat mal ein Vorgesetzter auf der Logos Hope von OM hat mal gesagt, wenn ihr nie Gegenwind habt, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr an der Front sind. Und das vielleicht einfach so zum Sagen, möge Gott uns schenken, dass wir an der Front sind im 24, aber wir müssen auch mit Gegenwind rechnen. Und da nehmen wir die 5 Punkte mit. Wie letztendlich hat Jesus schon gesagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich wollte noch beten zum Abschluss. Ja, Herr, du siehst, wie einfach die Verse zu lesen sind, wie einfach es ist, da ein Häkchen anzusetzen und zu sagen, das finde ich gut, aber wie schwierig das ist, das umzusetzen. Und da wollen wir dir einfach offenlegen, dass wir das gar nicht können, sondern dass wir da deine Hilfe dafür brauchen. Wir schaffen es nicht aus uns raus, uns zu erlösen, darum haben wir Weihnachten gefeiert, darum bist du in die Welt gekommen, um uns zu erlösen, und wir wollen deine Kraft in Anspruch nehmen, Herr. dass wir diese Liebe haben dürfen, untereinander, miteinander, zu den Leuten gegen aussen, aber auch in Situationen, wo sich anschleichen, wo ankommen, ohne dass wir uns haben darauf vorbereiten können, dass wir in allem, was wir machen, in Liebe handeln können. Und danke, dass du uns dort vergibst, wo wir es nicht schaffen, Herr. Danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, dass wir ans Kreuz kommen können und dir einfach offenlegen, wo wir gescheitert sind. Und danke, dass deine Gnade gratis ist, Herr. Sie ist frei, jeder kann dort ankommen und das annehmen. Und für das wollen wir dich einfach loben und preisen, Herr. Und segne uns im 24, jeder Einzelne persönlich da drin, du siehst, wo er steht, im geistlichen Wachstum, im geistlichen Kampf, aber als FG Leimental wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns segnest und bewahrst, wie uns im Auftrag Licht und Salz sind. Amen.